Deutschlandfunk zur Diskussion.
Ohne Ticket Bahn fahren, Videos zu sexualisierter Gewalt an Kindern teilen und die rohe Gewalt mit der Faust, all das erfasst die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts. Und die zeigt, 2023 gab es mehr davon, bundesweit. Und der Trend steigt seit Jahren auch bei den Jüngeren in unserer Gesellschaft, bei Kindern und Jugendlichen mit und ohne deutschen Pass. Wie kann man dieser Jugendkriminalität begegnen? Kann man sie lösen? Was sind überhaupt ihre Ursachen und spielt Herkunft eine Rolle? Das will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und das sind meine Gäste. Maria Kleimann ist Jugendrichterin in Niedersachsen und zwar am Amtsgericht in Neustadt. Außerdem hostet sie einen Podcast zum Thema Jugendstrafrecht. Wir hören sie aus dem NDR-Studio in Hannover. Burak Yilmaz ist dabei, Pädagoge und Autor. Bei seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, etwa in Schulen und Gefängnissen, spielt auch das Thema Gewalt eine Rolle. Er ist uns über den WDR in Duisburg zugeschaltet und Christos Katsidis macht unsere Runde komplett. CDU-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen, für seine Fraktion innenpolitischer Sprecher. Und außerdem hat er viele Jahre als Polizist gearbeitet. Zugeschaltet ist er uns gerade aus Portugal. An Sie alle ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Schönen Hallo. Guten Abend.
Herr Katsidis, die Statistik sorgt für Debatten gerade. Manche mahnen zur Differenzierung, andere sagen, sie habe wenig Aussagekraft und andere wiederum ziehen Schlüsse zu Migrationspolitik und Integration in diesem Land. Wo verorten Sie sich?
Also erstens finde ich wichtig, dass sachliche Debatten geführt werden. Zweitens finde ich auch schon eine Differenzierung wichtig. Deswegen sollte man auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, auch mit den Jahren vor Corona vergleichen. Und da muss man sagen, gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Kindern ein Anstieg von 43% gegenüber dem Jahr 2019 und bei den Jugendlichen ein Anstieg von 17% gegenüber 2019. Das ist schon besorgniserregend. Sie haben es eben angesprochen, wir erleben an vielen Stellen Hass, Hetze und Gewalt, nicht nur im Internet, sondern insbesondere auch auf den Schulhöfen, im öffentlichen Raum, auf den Sportplätzen. Wir müssen uns mit diesem Thema mehr und intensiver beschäftigen. Und da hat die Politik eine riesige Aufgabe vor sich.
Also ich höre da heraus differenzieren, aber Sie sind auch alarmiert. Frau Kleimann, teilen Sie die Ansicht von Herrn Katsidis?
In gewisser Weise schon. Natürlich ist es wichtig, diesen Anstieg der Kriminalität wahrzunehmen und aber auch nach Gründen zu fragen. Und ich betone, nach einer gründlichen Analyse dieser Gründe und nicht im politischen Schnellschuss dann nach Lösungen zu suchen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns vornehmen sollten.
Sind Schnellschlüsse gerade zu beobachten oder sehen Sie die?
Immer wieder die Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeit, immer wieder die Diskussion, wie man Strafen härter machen kann, schärfer machen kann. Das ist etwas, worüber wir uns ja bestimmt auch heute unterhalten wollen.
Machen wir. Herr Yilmaz, wie sollten wir die Zahlen betrachten? Eher harmlos, differenziert oder als Alarmsignal für die Politik im Land?
Also ich würde definitiv sagen als Alarmsignal, weil die Zahlen ja eben auch zeigen, dass wir handeln müssen. Und wenn ich in meiner Arbeit sehe, dass auch Corona seine Folgen hat, dann versuche ich, den Kontext eben so herzustellen, dass ich in der Corona-Zeit auch sehr viele Jugendliche, ob es in Workshops war oder in Gesprächen war, erlebt habe, die in dieser Zeit wirklich zum Teil den ganzen Tag zu Hause waren und 5 bis 6 Stunden am Tag PlayStation gespielt haben. Also das war eine Zeit, die die nochmal ganz anders erlebt haben, wo wir als Gesellschaft leider keine Angebote für sie gemacht haben. Und jetzt müssen wir uns wirklich fragen, was können wir ihnen als für Angebote machen?
Also Sie haben ähnliche Ansichten in der Runde, von differenziert bis, Alarmsignal, würde ich mal sagen. Klar ist ja auch, es sind Tatverdächtige, die diese Statistik erfasst. Aber es ist Tatsache, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die sich kriminell verhalten. Herr Yilmaz, als Pädagoge haben Sie vielleicht eine Antwort für uns. Woher kommt diese Lust an kriminellem Verhalten zu klauen oder, kinderpornografisches Material zu teilen? So heißt es in der Statistik.
Also ich glaube, wenn wir über Jugendkriminalität sprechen, dann müssen wir vor allen Dingen auch über Armut sprechen. Ich bin in Duisburg-Marxloh aufgewachsen, ein Stadtteil, der sehr strukturschwach ist. Das heißt, es gibt für Jugendliche kaum Angebote. Und wenn sie dann in einer armen Familie auch noch aufwachsen, Und dann ist Kriminalität leider eine sehr attraktive Option, weil in dieser Kriminalität steckt die Hoffnung drin, die eigenen Eltern vielleicht aus der Armut rauszuholen, vielleicht sozial aufzusteigen und ja, auch sich vielleicht so eine Art Image aufzubauen. Ich bin halt nicht mehr der arme Schlucker von nebenan, sondern ich bin der auf einmal mit einem Porsche durch meinen Stadtteil fährt. Und das ist halt eben wichtig auch zu betrachten, dass Armut sozialen Stress auslöst und Kriminalität wird halt eben als ein Weg gesehen, um sich aus dieser Armut zu befreien.
Mhm. Armut, ist es vielleicht aber auch so eine Lust am Eskalieren? Herr Jemals?
Ja, also wir müssen auch über autoritäre Männlichkeit definitiv sprechen. Also wir müssen darüber reden, dass autoritäre Männlichkeit für sehr viele Jungs sehr ansprechend ist, wenn es um den Druck in der Peer Group zum Beispiel geht, ja, also sich gegen andere zu beweisen, der Stärkere zu sein. Je stärker und je männlicher ich auftrete, desto mehr Anerkennung bekomme ich. Und in diesem Kontext, wenn ich dann auch noch kriminell werde, dann baue ich mir so ein gewisses Image halt eben auf. Und ich meine, wenn ich mir die Popkultur anschaue, dann wird ja diese Art von Männlichkeit gesamtgesellschaftlich gefördert. Also da ist eben auch nicht nur eine Ursache Armut, sondern eben auch autoritäre Männlichkeit.
Herr Katzides, Sie haben sich zu Wort gemeldet.
Ja, das würde ich beides unterschreiben. Das, was Herr Jemals gerade dargestellt hat, kenne ich auch noch aus meiner eigenen Jugendzeit. Da hat man sowas ja auch schon mal erlebt. Ich würde das, was Herr Jemals eben gesagt hat, was die Armut angeht, auch noch perspektivisch ergänzen. Was ich auch erlebe, auch wenn ich in Schulklassen gehe, ist, wenn junge Menschen, die vielleicht aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, auch vor allen Dingen gar keine Perspektiven sehen für sich in ihrem Leben, dann forciert das Ganze nochmal in erheblichem Maße. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch. Man muss den Kindern und Jugendlichen Perspektiven geben. Das ist in den Schulen ein ganz, ganz elementarer Bereich, auf den man einen stärkeren Fokus richten muss. Ich bin auch uneingeschränkt bei der Frau Kleinmann. Politische Schnellschüsse nützen keinem etwas. Und es darf nicht immer nur um repressive Maßnahmen gehen, sondern insbesondere auch um präventive Maßnahmen. Wir müssen gucken, dass wir gerade in den ganzen Haushalten, wo häusliche Gewalten stattfinden, und da haben wir ja auch exorbitante Steigerungen und ein 10-Jahres-Hoch, da müssen viel mehr Maßnahmen getroffen werden. Da muss man gucken, dass man auch viel stärker reinkommt in diese Haushalte.
Wir müssen wahrnehmen, dass junge Menschen unter ganz großen Belastungen leiden, ne? Also ich muss das nochmal mit der Corona-Keule, das muss leider nochmal kommen, ne? Wir haben die hängen lassen in der Corona-Zeit. Wir haben nicht nur Schulen geschlossen und Kontakte eingeschränkt, wir haben uns nicht ausreichend um diese Jugendlichen gekümmert. Schulen haben nicht nachgehakt, wo eigentlich ihre Schüler bleiben, was mit denen ist, ob es denen gut geht, der Online-Unterricht. Und andere Probleme sind bei den Eltern oder, wenn es die dann nicht gab, bei den Jugendlichen gelandet. Jugendhilfe hat auch viel auf Eigenschutz gesetzt. Ganze Hilfesysteme waren eine ganze Zeit lang nicht erreichbar für unsere Jugendlichen. Und darunter haben die gelitten. Und das sehen wir auch in den Gesundheitsdaten, auch psychisch ganz erheblich gelitten.
Sehen Sie das auch als Jugendrichterin? Ich meine, wenn Sie so einen Fall bearbeiten im Gerichtssaal, und Sie tauchen ja auch ein bisschen in das Leben der Kinder und Jugendlichen ab, was erfahren Sie da?
Ach, alles Mögliche und ganz viel Buntes. Was ich ganz kurz einmal vorweg schicken muss, ist, Jugendkriminalität ist eigentlich normal. So, die gehört zum normalen Entwicklungsprozess eines jungen Menschen dazu, Grenzen zu testen und auch Regeln zu verletzen. Das ist im ganz großen Ausmaß normal und das betrifft auch jede Jugend in jedem Zeitalter. Aber problematisch ist es eben, wenn es denen ganz schlecht geht und wenn sie dann anfangen, gefährliche, richtig schädliche und problematische Straftaten zu begehen. Und ich sehe ganz viele junge Menschen, die einfach ein-, zweimal gegen unsere Grenzen ticken und dann kriegen die eine staatliche Antwort und dann verhalten sie sich auch wieder normal oder soweit das ein Jugendlicher kann normal. Aber es gibt eben eine kleine Gruppe von jungen Menschen, die unter so multiplen Belastungen leidet, die wortwörtlich alle Lebenssituationen betrifft, die überall in ihrem ganzen Leben vor Gummiwände laufen. In der Schule, bei Eltern, Jugendämtern, Ausländeramt, Sozialamt, überall. Ist es so, dass keiner Bock hat, sich mit den etwas schwierigeren jungen Menschen zu befassen und die deshalb keine Lobby haben?
Wie ist das eigentlich, wenn Sie, also Sie haben, manche laufen immer wieder gegen Gummiwände, haben Sie erzählt. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung heraus, sind die meisten Kinder und Jugendliche, mit denen Sie sich befassen als Jugendrichterin, sind das Wiederholungstäter oder wie kann man das einordnen?
Nö, die allermeisten sind ganz normale Grenztester, die einmal, manchmal auch brauchen sie zwei Anstöße, wiederkommen und es dann einfach wieder lassen, weil die Entwicklung eingesetzt hat und irgendwann das Hirn wieder funktioniert und sagt, lass das mal besser. Mhm. Aber eben diese problematische Gruppe von Jugendlichen, und die können wir nicht so richtig gut voraussehen, die unter ganz schwierigen Lebensbedingungen leidet, die ich jeden Tag sehe und wo es einem wortwörtlich die Tränen in die Augen treibt, unter was für Bedingungen manche junge Menschen in diesem Land leben müssen. Das ist wirklich schrecklich.
Herr Katsidis, das sind jetzt alles Punkte, die Frau Klammer erwähnt hat. Können Sie da auch andocken als Innenpolitiker? Sie sind ja, befassen sich mit innerer Sicherheit, so werben Sie auch auf Ihrer Homepage. Aber denken Sie das mit bei Ihrer Arbeit?
Ja, natürlich denken wir das mit. Gerade auch die gesellschaftlichen Aspekte, die Sozialstrukturen, alles, was damit einhergeht. Ich würde das, was Frau Kleinmann eben gesagt hat, mit Blick auch auf Corona und der aktuellen Situation auch nur bedingt teilen. Also ich persönlich glaube, wir müssen den Fokus auch mal ein bisschen weitern. Früher hat es viel, viel weniger Hilfe gegeben, auch für sozial benachteiligte Familien. Heute gibt es viel, viel mehr Angebote, als das früher der Fall gewesen ist. Und wir leben heute in einer Wohlstands- und Konsumgesellschaft. Und ich glaube, das hat auch nochmal eine immense Auswirkung auch auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Das ist ja auch eben von dem Herrn Jilmanns da gesprochen worden. Wenn alle, und das ist auch, finde ich, ein Fehler in der Politik, permanent von Wohlstand reden und dass das erstrebenswert ist, dass es nur um Wohlstand geht und nicht um Werte geht, nicht um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, nicht um andere Dinge geht, dann suggeriert man damit auch ein klares Bild und verleitet die Jugendlichen natürlich auch an allererster Stelle dahin zu streben. Und das mit dann vielleicht auch allen möglichen Mitteln, die dann auch nicht gesellschaftskonform sind. Und deswegen müssen wir da auch politisch, glaube ich, auch mal andere Diskussionen führen.
Okay, also eine andere gelagerte Diskussionsausrichtung, Herr Jilmers. Gehen Sie da mit?
Ja, also ich glaube, natürlich ist das, sind Gespräche über Werte sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn ich mir anschaue, was wird denn eigentlich so als sehr männlich betrachtet? Und da kommen halt eigentlich materialistische Werte. Also wenn ich eine Rolex-Uhr trage, wenn ich ein dickes Auto fahre. Aber niemand sagt zum Beispiel, wenn ich mich um die Alten und die Kranken in meiner Familie kümmere, kann das ja genauso männlich sein. Also wir brauchen da auch eigentlich auch Angebote, um über Geschlechterrollen zu sprechen. Und dass wir wegkommen müssen von so einer sehr reduzierten Art, ein Mann muss so sein, eine Frau muss so sein, hin zu einer Art, wo ich auch Gefühle zeigen kann und auch über meine Gefühle zum Beispiel sprechen
kann. Woher kommt das denn? Was beobachten Sie da im Umgang als Pädagoge mit den Kindern und Jugendlichen? Woher kommen diese Bilder? Also Sie haben ja eben schon die Rolex erwähnt. Wo schnappt man das auf?
Ja, also ich glaube, in dem Kontext spielen natürlich soziale Medien eine ganz starke Rolle, wenn Influencerinnen und Influencer ständig Produktwerbung machen und den Kids quasi vermitteln, ihr seid nur was wert, wenn ihr irgendwie die Kohle in der Tasche habt, dann löst das halt zusätzlich halt auch nochmal so einen Stress aus, ne? Und gerade wenn halt Kinder in Armut aufwachsen, dann ist halt dieser Reichtum etwas sehr, sehr Erstrebenswertes, weil das ist für die das Unvorstellbarste, was die haben können. Und einige Leute gehen dafür halt krass über Grenzen, wie eben halt auch Frau Kleinmann gesagt hat. Also da kann es halt sein, dass man beim ersten Grenzübergang merkt, okay, ich habe irgendwie meine Rolle total übertrieben. Aber es kann dann halt auch natürlich sein, wenn es keine weiteren Auffangbecken gibt, dass das irgendwie als erster Versuch war und was dann halt immer wieder weiter quasi versucht wird.
Das Bundeskriminalamt, das stellt in seiner Statistik eine Gruppe heraus. Und deshalb möchte ich uns auch gerne noch mal ein bisschen fokussieren in dieser Debatte. Tatverdächtige Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit Gewaltkriminalität. Differenzieren wir hier noch mal, Frau Kleinmann, Sie als Juristin, was verstehen wir unter Gewaltkriminalität?
Ja, was man auch im Wortsinne versteht, Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte, wenn jemand mit Gewalt etwas weggenommen wird. Das Mord und Totschlag wären auch Gewaltdelikte, aber erheblich. Also das sind im Groben die Dinge.
Und damit jetzt alle, die uns zuhören, mal ein Gefühl bekommen. Die Polizei hat über 12.000 Kinder bis unter 14 Jahren erfasst, die halt diese Gewaltkriminalität verüben oder im Verdacht stehen, die verübt zu haben. Der Höchststand seit 2001. Bei den Jugendlichen sind es rund 30.200 Fälle, die höchste Fallzahl seit 2011. Den Aspekt will ich jetzt, wie gesagt, schon mal herausstellen. Herr Katsidis, nimmt bei den Jüngeren in unserer Gesellschaft diese Hemmschwelle zu Gewalt ab oder was bedeutet das?
Also wenn man das auch vor allen Dingen in Relation setzt zu dem Anteil in der Bevölkerung insgesamt, dann stellt man fest, dass insbesondere die Jugendlichen da überproportional beteiligt sind, auch was die Steigerungsraten da in dem Maße angeht. Die einfache und vorsätzliche Körperverletzung, das ist der eine Teil, aber was wir ja auch immer und immer wieder erleben und was uns auch zurückgespiegelt wird, auch in die Politik hinein, ist, dass auch gerade Messer eine immer größere Rolle spielen. Da haben wir noch keine so nachhaltigen, validen Zahlen zu, insbesondere nicht mit Blick auf Kinder und Jugendliche. Aber wenn Kinder schon Angst haben, in die Schule zu gehen und ein Messer mitnehmen, um sich verteidigen zu wollen, und das die Spirale ist, dann haben wir da ein riesengroßes Problem, wo aber auch die Schulen ganz anders auch mit Kindern und Jugendlichen und mit der Situation umgehen müssen, was ich auch in meiner polizeilichen Laufbahn immer erlebt habe. Und das finde ich eigentlich schwierig und auch heute noch erlebe, ist, dass Schulen nicht immer bereit sind, auch Probleme offen zu thematisieren, sich intensiv mit Problemen zu beschäftigen und auch vor allem eine konkrete und nachhaltige Problemlösung zu betreiben. Das ist ganz, ganz wichtig und elementar. Und da legen wir auch innenpolitisch den Fokus drauf und ich im besonderen Maße, weil uns auch der Opferschutz und der Kinder- und Jugendschutz so wichtig ist. Aber da brauchen wir auch andere Stakeholder. Eltern, die Haushalte, die Schulen brauchen wir dazu, die Sozialarbeit, Richter und Staatsanwaltschaften gehören auch dazu. Aber Polizei und Justiz ist immer nur das Ende der Kette und deswegen müssen wir viel, viel früher ansetzen.
Früher ansetzen, ein offenerer Umgang mit der Situation an Schulen. Sie gehen an Schulen, Herr Jelmers, sehen Sie das? Können Sie die Beobachtungen teilen von Herrn Katsidis?
Ja, also ich merke vor allen Dingen, dass ich kann es verstehen, wenn Schulen Angst haben, gewisse Themen offen zu kommunizieren, weil sie dann stigmatisiert sind und der Ruf der Schule ruiniert ist. Das kann ich jetzt erstmal so per se verstehen, aber gleichzeitig kann das eben nicht die Lösung sein, weil wir brauchen grundsätzlich eine viel größere Unterstützung von Schulen und das bedeutet nicht nur für Lehrkräfte, sondern halt auch für Eltern zum Beispiel. Ich erlebe immer wieder, dass die Lehrkräfte mich anschreiben und sagen, guck mal, in den letzten Jahren hatten wir Corona, wir hatten ukrainische Geflüchtete, wir haben jetzt auch den Nahostkonflikt, es sind so viele Themen, die in diese Schule reinkommen, aber wir haben ja eigentlich einen anderen Auftrag, nämlich den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Und da müssen wir halt irgendwie auch überlegen, wie wir so Themen, die die Jugendlichen bewegen oder halt auch einen Stadtteil zum Beispiel bewegen oder vielleicht auch die Eltern bewegen, wie wir da Formate in den Schulen schaffen, dass wir erstens Schulen unterstützen, aber halt auch öffentlich kommunizieren oder vielleicht auch Veranstaltungen in Schulen machen, was ich übrigens auch total wichtig finde, um halt eben aufzuklären. Also da dürfen wir die Schulen nicht alleine lassen. Und es braucht auch noch ein größeres Netzwerk hin zur Lokalpolitik, aber halt auch zur kommunalen Politik. Da müssen wir eigentlich breit gefächert denken.
Schön wäre es auch, wenn Schulen, schön wäre es auch, wenn Schulen schwierige Jugendliche, die Kapazitäten und die Ressourcen hätten, schwierige Jugendliche wieder zu integrieren und aufzunehmen, anstatt sie zu separieren, auszuschließen vom Unterricht und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr dabei sind. Ne? Also sich nicht nur als Bildungseinrichtung zu verstehen, sondern auch einen Schutz- und Unterstützungsauftrag zu fühlen. Und ich sehe das an Schulen zumindest immer dann, wenn ich am Ende der Kette mit den jungen Menschen zu tun habe, mit den schwierigen jungen Menschen, sehe ich da ziemlich wenig Schule im Boot. Und ich will das Schule gar nicht vorwerfen, die können gar nicht mehr anders. Ne? Als noch den rudimentären Bildungsauftrag erfüllen, aber das ist das, wo Kraft rein muss. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig.
Wer müsste denn stärker tätig werden? Ja, Herr Jonas, gerne.
Noch eine ganz kurze Erwähnung zu dem, was Frau Kleinmann gesagt hat. Ich habe selber auf Lehramt studiert und ich habe es nicht gelernt, wie ich mit solchen Jugendlichen umgehe. Also gerade die, über die Frau Kleinmann gesprochen hat, die ständig provozieren, die aggressiv sind, die auch mich herausfordern als Lehrer und mich vielleicht auch beleidigen. Ich habe es im Studium nicht gelernt, leider, gerade auf solche Situationen zu reagieren. Ich musste mir alles selber aneignen und das ist das, was halt eben auch ein strukturelles Problem halt nochmal ist, dass die Lehrkräfte auf solche Jugendliche leider nicht vorbereitet werden.
Und das ist gar nicht so schwer, mit denen umzugehen, glaube ich. Ne?
Herr Katsidis, Sie wollten noch was hinzufügen?
Ich würde das unterschreiben. Das ist genau auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich sag mal, die Kompetenzen, die Vermittlung von Kompetenzen, auch gerade in so Bereichen, wo es nicht einfach ist. Und ich würde das auch unterschreiben, dass diese Kinder und Jugendlichen eigentlich nicht abgehängt werden dürfen, sondern eine ganz besondere Betreuung dann brauchen in diesen schwierigen Situationen. Das ist ja das, was ich sagte. Also wenn wir, nehmen wir mal die häuslichen Gewalten. Wenn die Kinder und die Jugendlichen mit Gewalt zu Hause täglich groß werden, dass die dann sich in der Schule prügeln, auf dem Fußballplatz prügeln, im öffentlichen Raum prügeln, Polizistinnen und Polizisten angreifen, ist doch nicht verwunderlich. Da muss man intervenieren und da muss man gucken, dass man gerade da, wo wir auch so problematische Haushalte haben, eine stärkere und intensivere Betreuung hinbekommt. Und das muss Staat leisten. Da sage ich auch immer, auch innenpolitisch, Wir dürfen Sicherheit nicht an der Haushaltslage festmachen, weil dann werden die Kosten später für den Staat noch viel, viel größer.
Mhm. Gewalttaten haben Sie jetzt gerade eben schon erwähnt. Wir wollen weiter bei der Gewaltkriminalität bleiben. Der Anstieg unter den Jüngeren ohne deutsche Staatsangehörigkeit liegt bei fast 30% im Feld der Gewaltkriminalität im Vergleich von 2022 zu 2023. Bei den Deutschen sind es ca. 9%. Herr Katsidis, ich bleibe nochmal bei Ihnen. Spielt Herkunft eine Rolle, wenn wir über Gewaltkriminalität sprechen bei Kindern und Jugendlichen?
Also der Pass an sich und die Nationalität an sich spielt alleine keine Rolle. Ich glaube eher auch die Kultur und wie man aufwächst und das, was wir eben hatten, auch mit Blick auf Männlichkeit und was man für Bilder auch im Kopf hat von Männern und Frauen und was man für Umgangsformen von klein auf lernt. Das sind, glaube ich, auch die entscheidenden Faktoren, neben den sozialen Faktoren auch. Also das ist sicherlich ein Konglomerat und da muss man auch hinschauen, was da die Ursachen für sind. Aber auffällig ist das ganz sicher und da muss man dann aber auch, und da bin ich wieder bei der Frau Kleimann, dann mal gucken, ob die anderen Sozialparameter oder die sozialen Rahmenbedingungen da ähnlich schlecht sind und das dann ein Zusammenwirken dieser Gesamtfaktoren ist.
Spielt der Pass keine Rolle, Herr Yilmaz?
Ich glaube, das Milieu ist sehr, sehr entscheidend. In was für einem Milieu bin ich aufgewachsen? Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne in meiner Biografie. Ich bin in Marxloh aufgewachsen unter migrantischen Jugendlichen. Unsere Eltern waren alle in der Lohnarbeit und waren eigentlich kaum zu Hause. Und wenn sie zu Hause waren, waren sie völlig fertig und kaputt. Und ich war gleichzeitig aber auf einem katholischen Privatgymnasium, wo ich deutsche Freunde hatte, die völlig wohlhabend waren. Und auch einfach so alles bekommen haben. Also das war so ein krasser Unterschied. Und bei uns war das halt so, dass wir zum Beispiel sehr früh angefangen haben zu arbeiten mit 12, 13, weil die Eltern zum Beispiel auch verschuldet waren. Also man wächst einfach in einem ganz anderen Milieu auf. Es war total selten, dass man mal irgendwie ins Kino gegangen ist oder sonst wie. Ich glaube, ich war einmal mit meinen Eltern im Kino, woran ich mich erinnern kann. Also man hat einfach andere Gefüge, wenn man halt eben in so einem Milieu halt aufwächst. Und da in so einem Milieu kann es dann halt auch natürlich sein, dass eben halt auch autoritäre Männlichkeitsvorstellungen dann wiederum eine Rolle halt spielen können. Mhm. Aber ich glaube halt so diese Frage nach Herkunft, die kann ich in dem Kontext verstehen. Ich finde es aber immer wieder interessant, dass wenn wir zum Beispiel über Wirtschaftskriminalität sprechen, wenn reiche Deutsche kriminell werden, dass man da irgendwie nicht so sehr über Herkunft redet. Das ist so ein Effekt, den ich sehr interessant finde.
Mhm. Frau Kleimann, können Sie da andocken?
Da kann ich andocken, ja. Ne? Also ich finde, der deutsche Pass, der sagt uns doch eigentlich gar nichts über einen Menschen, außer nicht mal, ob der Mensch in Deutschland geboren ist. Und ich glaube, dass es viel interessantere Variablen gäbe, um in einem geeigneten Maß Kriminalität zu messen oder Handlungsmöglichkeiten abzuleisten. Also wie wäre es denn mal, wenn wir Kriminalität mit der Variable Bildungsgrad verbinden würden und uns fragen würden, kommt die da häufiger vor, weil der Bildungsstand geringer ist? Müssen wir da vielleicht in Sachen Bildung was tun? Wieder das Schulthema, ne? Oder wie Herr Yilmaz eben sagte, wie wäre es denn, als Variable das Nettomonatseinkommen der Familie zu nehmen? Wir würden feststellen, dass die größten Schäden zu einem Riesenanteil von eher vermögenden Menschen in diesem Rahmen begangen werden in Deutschland und dass die kleineren Schäden zum Beispiel im Bereich Sozialleistungsbetrug einen ganz, ganz geringen Anteil am Gesamtschaden ausmachen. Und das interessiert uns dann plötzlich nicht mehr.
Aber der Aspekt, der spielt derzeit in der politischen Debatte eine Rolle. Also zum Beispiel aus Bayern, CSU-Innenminister Herrmann schließt eine Folgerung aus den Zahlen, Asylgesetze zum Beispiel zu verschärfen, Herr Katsidis. Das ist jetzt ein anderer Landesverband, Sie sind CDU in NRW und Herr Herrmann CSU in Bayern. Aber das würden Sie entschieden zurückweisen, die Idee, oder dass man darüber eine Debatte entspinnt?
Also ich würde ein paar Dinge differenzieren und auch versachlichen an der Stelle. Also Punkt 1 ist, wenn wir Zuwanderer haben und die Zuwanderer sich hier nicht an Recht und Ordnung halten und einerseits Schutz wollen, aber hier permanent straffällig werden, dann finde ich, hat man hier auch seinen Schutz verwirkt. Dann muss abgeschoben werden. Sonst hat auch die Gesellschaft, der Rechtsstaat und die Demokratie ein Problem und das schafft den Nährboden für die Rechtsextremisten. Und das will, glaube ich, keiner von uns.
Also Integration gescheitert schon an der Stelle.
Ja, aber differenziert ja nicht bei jedem. Aber wenn man natürlich, ich sag mal, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, letztes Jahr 330.000 Asylerstanträge, dazu kommen noch Folgeanträge, insgesamt über 350.000 Asylanträge im letzten Jahr alleine. Also man muss dann auch mal über die Menge, über die Quantität reden und was Deutschland an Integration leisten kann, sodass sie nachhaltig ist. Da muss man mindestens mal drüber debattieren. Das ist im Moment ein Punkt, der so nicht funktioniert. Und ich habe es selbst erlebt. Wir haben zwei Ukrainerinnen 9 Monate bei uns zu Hause gehabt. Ich kann Ihnen sagen, was ich mit den Behörden erlebt habe. Das war eine Katastrophe, auch von der Dauer her. Das war alles andere als eine vernünftige, sachgerechte und zügige Integration hier in die Gesellschaft. Und da haben wir ganz, ganz viele Probleme, was offensichtlich aber im Moment nicht wirklich bei der Politik auf dem Schirm ist.
Also differenzierter Umgang damit, aber Sie würden schon sagen, dass man einen Konnex herstellen kann?
Ja, also wenn Integration ja dann nicht gelingt, das ist ja das Entscheidende dabei auch. Ne? Also wenn wir über Zuwanderung reden, dann müssen wir schnell, zügig und nachhaltig integrieren. Und das klappt ja vorne und hinten an einigen Stellen nicht. Es gibt Bereiche, wo das klappt. Es gibt auch Jugendliche, Kinder, Heranwachsende und Familien, wo das gut klappt. Aber wir haben da riesige Baustellen und damit müssen wir uns beschäftigen.
Frau Kleimann, ich kann mir vorstellen, Sie nicken gerade, weil Sie zumindest immer Ihre Affirmation mit uns teilen.
Ja, also Nicht-Deutsche, das ist aus meiner Sicht einfach auch zu kurz gegriffen vor diesem Hintergrund. Ich teile die Ansicht von Herrn Katsidis in diesem zum Teil. Ne? Also ich meine nur die Nicht-Deutschen, das sind auch reisende Täter, Touristen, kurzfristige Flüchtlinge, Grenzpendler, irgendwelche Besucher. Das sind lauter Menschen, die in unser Land kommen. Und dann einfach zu sagen, okay, die Nicht-Deutschen, da steigt die Kriminalität, das ist einfach relativ kurz vor dem Hintergrund, dass diese Gruppe so wahnsinnig heterogen ist. Und Ich wage mal zu behaupten, das kann ich nicht belegen, aber dass die Asylbewerber und die Asylanträge nicht die Gruppe ist, die hier in unserer Statistik vielleicht den Kohl fett macht.
Herr Jemals.
Und ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, und das sage ich immer wieder als jemand, der im Duisburger Norden aufgewachsen ist, die letzte Investition in diesen Stadtteil war vor ungefähr 50 Jahren, also das ist ein halbes Jahrhundert her. Und wenn ich immer wieder seit 15 Jahren mit Politikerinnen und Politikern sage, Leute, wir müssen hier was tun, wir müssen hier was verändern. Ja, die Leute hängen den ganzen Tag am Bahnhof ab, weil es da WLAN gibt. Wir müssen denen Angebote schaffen. Wir brauchen irgendwie Orte, wo sie vielleicht in Kontakt kommen mit demokratischen Prozessen, in Kontakt kommen mit anderen Menschen. Dann heißt es immer wieder, da haben wir kein Geld für. Aber wenn dann solche Debatten kommen, dann heißt es ja, die Ausländer sind das Problem. Wobei es doch gerade in solchen Stadtteilen so viele engagierte Menschen gibt, die sich gerade auch um diese Gruppen kümmern und immer wieder genau diese ähnlichen Erfahrungen halt auch eben machen. Und auch nochmal eine Sache, die mir halt eben wichtig ist für den Ganzen, das ist natürlich, damit kann ich ganz gut Stimmung machen in Bezug auf Populismus. Und das wird ja auch von Rechtsextremen zum Beispiel getan. Ich möchte aber auch nochmal erwähnen, dass der Nährboden für Rechtsextreme nicht das Verhalten von Geflüchteten ist. Der Nährboden für Rechtsextreme sind rechtsextreme Ideologien. Es ist für einen Rechtsextrem völlig egal, ob ich als Burak Yılmaz im Duisburger Norden kriminell bin oder von Steinmeier ein Bundesverdienstkreuz bekomme. Das ist für den völlig egal, wie ich mich verhalte. Er hasst mich aufgrund seiner Ideologien. Und das wollte ich nochmal erwähnen.
Okay. Herr Katsidis.
Ja, ich wollte da ganz kurz ansetzen. Einerseits Herrn Yılmaz recht geben, andererseits aber auch darauf hinweisen, dass die AfD ja genau das macht und das Negative herausstellt und ich sag mal, da eine ganz massive Propaganda diesbezüglich auch macht. Und das ist ja so das Perfide auch. Also ich sehe das ja auch in jedem Innenausschuss, wenn die sich Einzelfälle rauspicken, wo Straftaten und insbesondere Gewalttaten und Sexualdelikte begangen worden sind oder andere schwere Straftaten, und es nur darum geht, darzustellen, dass diese Straftaten von Ausländern begangen worden sind. Alles, was Ausländer positiv machen, wird von der AfD nicht thematisiert. Und die machen da eine ganz perfide und miese Propaganda auch in dem Zusammenhang.
Aber da sind wir ja auch bei der Debattenkultur, wenn wir, ich sag mal, straffällige Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte thematisieren. Würden Sie sagen, man muss gerade als Politikerin oder Politiker besonders besonnen über solche Fälle sprechen?
Ja, muss man, aber man muss drüber sprechen. Also das Wichtigste ist auch, Probleme zu thematisieren. Man darf sie nicht totschweigen und das ist in den vergangenen Jahren sehr häufig gemacht worden, was den Nährboden ja dann auch nochmal vergrößert hat. Man muss Probleme offen benennen, man muss sich damit auseinandersetzen, aber Politik ist auch in der Verpflichtung, Lösungen herbeizuführen. Das ist das Entscheidende. Wenn wir politisch keine wirksamen Lösungen für Probleme haben, dann schafft das auch nochmal einen Zulauf zu den Extremisten. Und das muss unsere Hauptaufgabe sein.
Mhm. Herr Hillmann, beobachten Sie so eine besondere Debatte? Wir hatten am Anfang der Sendung ein paar kritische Punkte erwähnt oder ein paar Fragezeichen.
Ich glaube, ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung. Also ich glaube nicht, dass wir Konflikte totschweigen. Ich glaube, dass wir sehr viel über diese Themen reden, gerade wenn Ausländer mit im Spiel sind oder Geflüchtete oder Migranten mit im Spiel sind. Das geht ja die ganze Zeit. Also wenn ich mir das letzte Jahr vergegenwärtige, am Anfang des Jahres sind wir die Silvester-Krawallmacher, dann sind wir die Schwimmbad-Rebellierer, dann im Herbst sind wir die Antisemiten und am Ende des Jahres sind wir, weiß ich nicht, die kleinen Paschas oder sonst wie. Also so wie ich diese Debatten erlebe, ist, dass sie halt permanent halt eben da sind. Und das, was ich mich halt frage, als jemand, der so in so einem Stadtteil aufgewachsen ist, wenn die ganze Zeit angeblich über Lösungen geredet wird, ich sehe von diesen Lösungen nichts in diesem Stadtteil. Das, was ich sehe, ist, dass immer noch Jugendliche in der vierten Generation zum Beispiel mit ähnlichen Problemen aufwachsen, wie ich schon in meiner Generation mit meinen Freunden aufgewachsen bin oder halt in der zweiten oder ersten Generation zum Teil. Und ich würde mir halt eben wünschen, dass wir auch einfach anfangen zu handeln. Und dieses genau Handeln, also ganz klar, also wenn wir von ganz oben denken, ist dann natürlich die Politik in der Verantwortung. Die Politik ist in der Verantwortung, Strukturen zu schaffen, die mehr Teilhabe an demokratischen Prozessen zum Beispiel auch ermöglichen und vor allen Dingen auch Jugendliche als eine potenzielle Wählergruppe zu begreifen und für diese Menschen auch Politik zu machen.
Wenn wir über den Punkt schon Debatte sprechen, wie wir über das Thema sprechen, über Gewaltkriminalität, ob jetzt mit oder ohne deutschen Pass. Der NRW-Innenminister, Herr Reul von der CDU, also Ihr Parteikollege Herr Katsidis, der hat auch noch mal einen Punkt in die Debatte eingespeist in diesen Tagen. Also er hat angestoßen den Gedanken, die Strafmündigkeit von Kindern auf die Kinder herabzusetzen, die unter 14 Jahre sind. So, Frau Kleimann, ist das eine Idee, die konstruktiv ist in der Debatte?
Ich glaube, nein. Also, junge Menschen müssen, um strafmündig zu sein, um strafrechtlich verantwortlich zu sein, das Unrecht ihrer Tat verstehen. Das ist die Komponente 1. Das können tatsächlich ziemlich viele 12-Jährige, das muss ich gestehen. Aber die zweite Komponente ist, sie müssen auch ihr Handeln nach ihrem Wissen ausrichten können. Und das unterscheidet Kinder von Jugendlichen. Natürlich ist diese Grenze des 14-Jährigen willkürlich gegriffen und festgesetzt, genau wie auch die Grenze, wann man wählen darf oder wann man gewählt werden darf. Aber wir brauchen eben einen gewissen Reifegrad bei jungen Menschen, um sie auch bestrafen zu können. Und die Frage ist ja, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen doch, dass weniger Kinder Straftaten begehen. Und indem wir die Strafmündigkeitsgrenze herabsetzen und sie in unser Jugendrechtssystem eingliedern, glaube ich, dass davon kein einziges Kind eine Straftat weniger begehen würde.
Also Strafmündigkeit von Kindern unter 14 Jahren überzeugt Sie nicht als Idee, Herr Katsidis. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag aus Ihrer Partei?
Also wir haben ja jetzt genug Fälle, auch welche, die ja gerade durch die Medien gegangen sind, auch mit den ukrainischen Basketballspielern zum Beispiel. Wenn man sich die Tatverdächtigen anschaut und feststellt, dass da auch Kinder dabei sind oder Jugendliche, die dann jetzt zu einem Tatzeitpunkt 14, 15 sind und vorher aber schon mehrere Straftaten begangen haben und auch nicht gerade einfache Diebstahlsdelikte begangen haben, dann muss man schon mal die Frage stellen, ob die wirklich so unreif sind oder wirklich eigentlich einen anderen Reifegrad auch schon haben. Und dann muss man da auch drüber diskutieren, finde ich. Ich habe im Übrigen schon Anfang der 2000er noch zu meinen operativen Zeiten bei der Polizei Situationen erlebt, wo Eltern und Großeltern ihre Kinder, weil sie strafunmündig waren, dann kommen wir auch zur organisierten Kriminalität und da bin ich auch bei dem, was eben gesagt worden ist, das ist eigentlich die sozialschädlichste Form in unserer Gesellschaft, da Kinder missbraucht haben, genau in der Richtung und dafür eingesetzt haben, für ihre Zwecke, da können die Kinder dann nichts für. Das muss man ganz klar sehen. Aber wenn die Kinder heute so weit sind und einen anderen Reifegrad haben und eine andere Bildung haben und weiter sind von der Entwicklung und mit unter 14 Jahren schon mehrere Straftaten, und ich rede nicht von Einzeltätern, sondern wirklich mehrere, schon fast teilweise Intensivtäter sind, dann muss man auch über die Herabsetzung debattieren.
ich finde halt, dass Straftaten kein Ausdruck von Reife sind. Ne? Also ich wage zu bezweifeln, ob 14-Jährige heute wirklich früher reif sind, als sie es früher gewesen sind. Ich glaube, sie sind genauso unsicher, emotional, verletzlich, manipulierbar, wie sie es vor 50 oder vor 100 Jahren gewesen sind. Wir haben ganz viele Marker, an denen wir festmachen können, wann ziehen die bei ihren Eltern aus, wann beginnen die ihre Berufsausbildung, wann schließen die ihre Berufsausbildung ab, wann startet ein eigener Haushalt, die uns sagen, dass sie zwar körperlich immer früher reif aussehen, aber in ihrem Sozialverhalten immer weiter nach hinten rutschen. Erstgebärendenalter und so weiter, all das geht nach hinten. Und ich wage zu bezweifeln, ob 14-Jährige oder unter 14-Jährige heute reifer sind, als sie es vor 50 oder 100 Jahren waren. Ich glaube es nicht.
Ich speise hier mal an dieser Stelle der Debatte einen Hinweis an unsere Nachbarn in den Niederlanden. Bei denen sind Kinder mit 12 Jahren schon strafmündig. Herr Yilmaz, wo ordnen Sie sich hier ein, wenn Sie die unterschiedliche Meinung von Frau Kleimann und Herrn Katsidis hören?
Wissen Sie, wenn ich an 14- oder 15-Jährige oder 16-Jährige denke, die ich im Gefängnis hatte, in Workshops, und ich mir anschaue, dass sie ihre Pubertätsjahre im Gefängnis verbringen und dort eigentlich mit Leuten in Kontakt kommen, die noch viel krasser drauf sind, dann würde ich gerne viel, viel früher ansetzen. Also ich meine damit nicht die Bestrafung, sondern diesen Jugendlichen zu ermöglichen, an vielen anderen Programmen teilzunehmen, wo es vielleicht nicht immer eine Form von ganz krasser Bestrafung gibt, vielleicht eine andere Form von Umgang damit. Wobei ich gleichzeitig aber auch weiß, dass halt auch eben 12-Jährige oder 13-Jährige ziemlich heftig drauf sein können. Ich weiß nicht, ob wir weiterkommen, wenn wir dann auch die dementsprechend so hart bestrafen und die dann wiederum vielleicht mit Jugendlichen in Kontakt kommen, die noch viel schlimmer drauf sind und sie sich da halt auch leider vernetzen und sich weiteres kriminelles Wissen aneignen. Das finde ich halt auch total schlimm in dem Kontext. Da würde ich mir halt viel, viel eher wünschen, und da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, dass wir gerade in so Stadtteilen, die sehr stark von Armut betroffen sind, dass wir zum Beispiel dort Kunst und Kultur aufbauen, dass wir Schulen unterstützen. Also wir haben zum Beispiel im Duisburger Norden das Problem, dass die Schulen dort total heruntergewirtschaftet sind. Aber diese Schulen müssten eigentlich finanziell die am besten ausgestatteten Schulen sein. Und da würde ich mir wünschen, dass wir gerade in dem Punkt viel mehr Angebote in Bezug zum Beispiel auf Bildung oder auch auf Teilhabe schaffen.
Da sind wir wieder beim Punkt Prävention, aber auch Investition, Herr Katsidis.
Ja, ich wollte da nur kurz ergänzen bei dem, was Herr Yilmaz jetzt zum Schluss gesagt hat. Das ist ja genau der Punkt, wo wir auch in der letzten Wahlperiode zum Beispiel mit den Talentschulen in Nordrhein-Westfalen angesetzt haben. Dass wir gesagt haben, Schulen in sozialen Brennpunkten müssen eine andere Förderung bekommen, müssen andere Mittel bekommen und bekommen im Verhältnis zu anderen Schulen überproportional viel oder mehr Lehrerstellen zum Beispiel zugewiesen. Das ist ja genau ein Ansatzpunkt. Aber Kinder oder Jugendliche gehen auch nicht von heute auf morgen ins Gefängnis, wenn sie eine Straftat begehen. Also dieses Bild ist ja jetzt so auch nicht zutreffend, sondern in Deutschland geht ja fast keiner, sage ich jetzt mal ganz überspitzt und provokant, ins Gefängnis. Da muss er ja schon viel begehen und viele Straftaten begehen, auch von dem Deliktscharakter und von der Schwere her. Also wenn wir Gewalttäter auf den Straßen rumlaufen haben, die vorher schon Körperverletzungsdelikte, gefährliche Körperverletzungsdelikte und Raubüberfälle begangen haben und nicht im Gefängnis sitzen, auch Erwachsene nicht, dann geht das ja gar nicht so schnell. Und es geht nur um Intensivtäter und die Problematik, dass Kinder immer und immer wieder auffallen und nicht über die vielleicht auch episodenhaft nur auffallen.
Das sind jetzt alles, ich sag mal, langfristige Pläne, wenn wir über Investitionen sprechen. Sind da vielleicht schärfere Maßnahmen, Restriktionen schneller umzusetzen? Zum Beispiel, ich sag mal, mehr Polizeipräsenz gegenüber Kindern und Jugendlichen? Frau Kleimann.
Ja, mehr Polizei wäre eine super Sache. Fachlich gut ausgebildete Polizei, spezialisierte Fachkräfte in der Sachbearbeitung, vielleicht nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Heranwachsende. Das wären großartige Sachen, die auch helfen würden. Aber machen wir uns nichts vor. Also das muss man in dieser Diskussion dann auch ehrlich sagen. Haben wir mehr Polizei, mehr Staatsanwälte und mehr Richter, dann haben wir auch mehr Kriminalität, weil wir dann nämlich mehr messen können. Wenn mehr Menschen hingucken, dann sehen wir auch mehr.
Also per se keine so gute Idee, finde
ich. Doch, also gar nicht. Das überhaupt nicht. Ich finde okay. Das eine super Idee. Aber man muss sich vergegenwärtigen, dass alle erwarten, okay, super, dann geht die Kriminalität zurück. Wenn mehr Polizisten und mehr Streifenwagen auf der Straße sind, dann wage ich zu prognostizieren, dass die auch mehr Dinge sehen. Okay. Und dass dann die Kriminalität zumindest nicht automatisch zurückgeht. Vielleicht verbessert sich die Sicherheitslage, ganz erheblich sogar. Aber man wird es nicht unbedingt in den Zahlen lesen können.
Aber es ist ja eine Frage des Einsatzbereiches, genau. Ja. Also man kann Polizistinnen und Polizisten können auch präventiv tätig werden. Also wir haben zum Beispiel Blaulichttage in Schulen im Wahlprogramm drin stehen gehabt, 2022. Und zwar nicht zum Schutz, weil irgendwas getan werden muss, weil es problematische Schulen sind, sondern um Hemmungen abzubauen, um ins Gespräch zu kommen, um auf Jugendliche zuzugehen,
Hemmungen
um
von der Polizei?
Vertrauensverhältnisse zu schaffen.
Bitte? Hemmungen vor der Polizei, also Feindbild Polizei, sage ich jetzt mal zugespitzt, um das abzubauen.
Ja, definitiv auch, und aber auch ein anderes Vertrauensverhältnis zum Staat, vielleicht ein anderes Staatsverständnis auch noch mit zu suggerieren. Wir diskutieren ja aktuell auch die Frage, inwieweit Katastrophenschutz eine Rolle in den Schulen spielen muss, aufgrund der aktuellen Situation. Also ich glaube, man muss in die Richtung auch viel, viel mehr denken, und Polizistinnen und Polizisten können auch sehr viel präventiv tun und müssen nicht immer nur Straftaten verfolgen. Und ich sag mal, Frau Kleinmann weiß ja, nehmen wir mal das, den Bereich Drogen. Drogen sind Kontrolldelikte, wird viel kontrolliert, fallen viele auf, gibt es viele Straftaten, die in die polizeiliche Kriminalstatistik einfließen. Aber darum geht es ja nicht alleine.
Wir haben nur noch ein paar Minuten für unsere Diskussion, und zu Beginn habe ich gefragt, wie Jugendkriminalität begegnen und wie lösen. Und damit möchte ich mich in den letzten Minuten noch mit Ihnen beschäftigen. Ist Jugendkriminalität lösbar in der Form, oder gehört gehört sie ein Stück weit immer zur Gesellschaft dazu? Frau Kleinmann, was sagen Sie? Kriminalität ist ja auch ein bisschen Ihr Job.
Ja, sie gehört dazu. Sie sichert nicht nur meinen Job, sondern sie gehört auch dazu, die Jugendkriminalität. Sie zu lösen zu wollen, wäre schwer, denn sie ist normal und gehört zum Entwicklungsprozess dazu, was ich bereits gesagt habe. Aber was wir tun können oder wo wir einhaken können, ist bei all den Dingen, die wir schon genannt haben, jungen Menschen konstante, stabile Erwachsene entgegenzusetzen oder an die Seite zu stellen, die sich um sie kümmern und die mit ihnen gemeinsam Dinge tun. Und wir im Gerichtssaal, wir Jugendrichter, wir setzen ganz viel auf verstehendes Lernen. Also auf die Frage, wann kann denn so ein junger Mensch eigentlich kapieren, dass das nicht gut gewesen ist, was er macht? Ja, durch Schmerz lernt der auch, aber er lernt noch besser, wenn er versteht, was daran falsch gewesen ist, wenn er es nachvollziehen kann, wenn er es bestenfalls sogar mitfühlt. Das kostet aber ein bisschen Zeit und Ressourcen.
Sie wirken erzieherisch in Ihrem Beruf. Ja. Das können wir an dem Punkt auch nochmal betonen. Herr Hielmers, wie sehen Sie, gehört Kriminalität unter Kindern und Jugendlichen einfach dazu in der Gesellschaft? Müssen wir das einfach so akzeptieren?
Ja, also ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es Jugendkriminalität, aber wir sollten auf jeden Fall uns anstrengen, sie zu bekämpfen, beziehungsweise wir sollten uns anstrengen, einfach also erstens die Themen der Jugendlichen viel, viel sichtbarer in den Medien zu machen, in der Öffentlichkeit zu machen, dass wir Parteien haben, die den Jugendlichen halt eben nicht nur zuhören, sondern ihre Forderungen umsetzen. Und ich meine, wir leben halt in einem Land, indem wir mit einem demografischen Wandel zu kämpfen haben, wo wir halt immer älter werden und immer weniger Nachwuchs haben. Und da müssen wir eigentlich Politik für Jugendliche machen und ihnen signalisieren, wir hören euch zu und wir setzen das um, was ihr von uns fordert. Und was ich eben in meiner Arbeit am wichtigsten halt eben finde, dass das Thema Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen ein riesengroßes Thema ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich in einem Verein engagieren, ob es irgendwie mit Sport zu tun hat oder mit gesellschaftlichen Themen. Also es ist super wichtig, dass sie eine Aufgabe im Leben haben. Und das ist halt eben die wichtigste Aufgabe, dass wir dafür Strukturen schaffen müssen.
Herr Katsidis, Jugendpolitik war das Stichwort. Sie als Politiker, können Sie vielleicht da andocken?
Ja. Also das ist mir auch ein Herzensanliegen. Ich versuche viel auch in Schulen zu gehen. Das ist auch nicht ganz einfach, stelle ich immer und immer wieder fest. Ich würde gerne viel, viel mehr Diskussionen auch mit Jugendlichen führen, auch gerade zu wichtigen Politikfeldern. In einem Punkt würde ich Herrn Hielmers widersprechen zum Abschluss. Ich würde mir wünschen, nicht nur den Fokus auf Jugendliche zu richten. Also wir sind auch in der Verantwortung für die gesamte Gesellschaft. Und wir können nicht nur für eine Bevölkerungsgruppe Politik machen. Wir müssen für alle Politik machen. Und wir müssen auch vor allen Dingen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Politik machen. Und dazu müssen wir Probleme lösen. Und wenn wir im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität Probleme haben, dann müssen wir da auch entsprechend mit umgehen. Und ich hatte ja eben ein paar Sachen schon gesagt. Problematische Haushalte müsste eine intensivere Betreuung erfolgen. In den Schulen könnte man viel, viel mehr machen. Ich bin auch bei der Frau Kleinmann, was das Erzieherische angeht. Aber auch dazu braucht man die Ressourcen. Das ist ja auch eben schon dargestellt worden. Da muss der Staat investieren. Und da muss der Staat oder darf der Staat eben nicht an der Haushaltslage diese Politik festmachen. Wenn wir das hinbekämen, würden wir viel, viel mehr bewirken, als nachher bei der Repression in den Gerichtssälen oder bei den Staatsanwaltschaften. Und das Wichtigste ist aber auch, dass wir da den Fokus auf die Vereine mal richten, die sehr, sehr viel leisten können, auch gerade in dem Hinblick.
Also ein Appell nochmal inmitten von Haushaltsdebatten im Bund, aber die auch im Land natürlich stattfinden. Wir haben diskutiert hier im Deutschlandfunk. Unser Thema war, ist die Jugendkriminalität, wie begegnen wir lösen? Mit dabei war der CDU-Politiker Christos Katsidis aus dem NRW-Landtag. Maria Kleimann war dabei, Jugendrichterin und Podcasterin und der Pädagoge und Autor Burak Yilmaz. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Gedanken hier in dieser Runde und ich bedanke mich bei allen, die uns zugehört haben. Haben Sie noch einen schönen Abend. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.